Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Die Völker Afrikas und Asiens bewundern zwar die technischen Leistungen des Westens und unsere Wissenschaft, aber sie erschrecken vor einer Art von Vernünftigkeit, die Gott total aus dem Blickfeld des Menschen ausgrenzt und dies für die höchste Art von Vernunft ansieht, die man auch ihren Kulturen beibringen will. Nicht im christlichen Glauben sehen sie die eigentliche Bedrohung ihrer Identität, sondern in der Verachtung Gottes.
Das sagte Papst Benedikt über Afrika und Asien am 10. September 2006 in München. Die beiden Kontinente stehen in dieser Sendung im Mittelpunkt. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie Mario Galgano. Auch möchte ich Ihnen erzählen, wie Pfingsten in Rom gefeiert wurde. Das alles hören Sie nach den Nachrichten mit Silke Schmidt.
Tausende von Evangelikalen haben in der Nähe der Hauptstadt Guatemala City an der Einweihung der größten Kirche Mittelamerikas teilgenommen. Der Bau in der Stadt San Cristobal hat 12.000 Sitzplätze und steht für ein gewachsenes evangelikales Selbstbewusstsein im traditionell katholischen Guatemala. Lag 1981 der Anteil von Evangelikalen oder Pfingstlern an der Bevölkerung noch bei 6%, so ist er mittlerweile auf bis zu 40% angewachsen. Sicherheitskräfte Venezuelas haben in Caracas eine Demonstration gegen die Schließung des oppositionellen Fernsehsenders RCTV gewaltsam aufgelöst. Dabei setzten sie nach Agenturangaben Tränengas und Wasserwerfer ein. Mehrere tausend Menschen hätten an den Protesten teilgenommen. Der populäre TV-Sender hatte 2002 einen später gescheiterten Putsch gegen den linksnationalistischen Präsidenten Hugo Chavez offen unterstützt. Die am Sonntag auslaufende Lizenz für RCTV wurde nun nicht mehr verlängert. Die Bischöfe von Venezuela verfolgen die Schließung des Senders mit großer Sorge. Die evangelische Kirche in Deutschland hat in der Vergangenheit zu wenig getan, um Menschen mit der Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Das sagte der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Deutschlands, der Berliner Bischof Wolfgang Huber. Sie habe es über lange Zeit akzeptiert, dass Glaubensfragen aus der Öffentlichkeit verdrängt wurden, so Huber. Wir haben die öffentliche Unentbehrlichkeit unserer Kirche lieber mit anderen Themen unter Beweis gestellt, als mit dem Bekenntnis zu Christus und dem unverschämten Zutrauen zum Heiligen Geist.
Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft senden wir monatlich eine Kolumne des deutschen Botschafters beim Heiligen Stuhl, Hans-Henning Horstmann. Heute spricht er zum Thema die EU, der G8-Gipfel und die Verantwortung für Afrika.
Sehr geehrte Hörerinnen, sehr geehrte Hörer, Deutschland hat sich im nationalen und im internationalen Rahmen seit Jahrzehnten durch staatliche und nichtstaatliche, durch wirtschaftliche, finanzielle, kulturelle, soziale und politische Zusammenarbeit Afrika zugewandt. Am 21. Mai 2007 hat Bundeskanzlerin Merkel verdeutlicht, uns liegt dieser Kontinent am Herzen. Im Mittelpunkt unserer Anstrengungen und Leistungen für den Nachbarkontinent steht der Mensch. Wir wissen uns um die Dringlichkeit der Partnerschaft für und mit Afrika mit dem Heiligen Vater und der Kurie einig. Papst Benedikt XVI. Appelliert an uns alle, in der Hilfe für diesen von Krieg, Armut, Krankheit geplagten Kontinent nicht nachzulassen. Die Kanzlerin hat die Ministerin für Entwicklung und Zusammenarbeit, Frau Wiczorek-Zoll, als persönliche Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin ernannt. Wir wollen unsere staatliche Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika bis zum Jahre 2010, also innerhalb von 3 Jahren, verdoppeln. Die 8 wichtigsten Industrieländer, die G8, hatten bereits vor 2 Jahren erklärt, die Hilfen für Afrika bis zum Ende des Jahrzehnts auf 25 Milliarden Dollar zu erhöhen. Das wäre mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum Jahr 2004. Am 15. Mai 2007 hat in Brüssel die EU-Afrika-Troika getagt. Ihr gehören der deutsche Vorsitz in der Europäischen Union, der hohe Beauftragte der Europäischen Union für die Außen- und Sicherheitspolitik und der für die Außenbeziehungen verantwortliche EU-Kommissar sowie der Vorsitzende der Afrikanischen Union, zurzeit der ghanaische Staatspräsident, an. Diese Troika hat über einen Aktionsplan beraten, der auf einem EU-Treffen der Staats- und Regierungschefs mit der Afrikanischen Union noch in diesem Jahr in Lissabon verabschiedet werden soll. Als konkrete Ziele wurden vereinbart: Ausbau und Vertiefung der politischen Beziehungen, Förderung von Frieden, Sicherheit, nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte und nachbarschaftliche Beziehungen in Afrika, gemeinsames Herangehen an die globalen Herausforderungen und eine Intensivierung der Beziehungen der Zivilgesellschaften zwischen der Europäischen Union und Afrika. Europäer und Afrikaner werden sich gemeinsam Fragen der Zukunft, zum Beispiel Energiesicherheit, Klimaschutz und der Sicherheit, annehmen. Von den 900 Millionen Afrikanern leben 300 Millionen in menschenunwürdiger Armut. Den Kampf gegen Armut, das heißt insbesondere durch Konfliktbeilegung und Krisenprävention, werden wir genauso fortsetzen wie den Kampf gegen HIV/AIDS und für Gesundheit und Bildung. Wir verzeichnen die ersten Erfolge. Afrika hatte in den Jahren 2003 bis 2006 ein wirtschaftliches Wachstum zwischen 4,6 und 5,9%. Vor kurzem tagte in Berlin ein Forum, bei dem Afrika als Investitionsstandort präsentiert wurde. Doch wirtschaftliches Wachstum trägt nur dann Früchte für die Menschen, wenn die Regierungen in Afrika sozial verantwortliche Politik gestalten. Das heißt, eine Politik, die sich den Menschen zuwendet. Im Rahmen der neuen Partnerschaft für afrikanische Entwicklung, die seit dem G8-Gipfel von 2002 verwirklicht wird, hat Good Governance, das heißt gute Regierungsführung, erste Priorität. Sie setzt sich für Demokratie, Menschenrechte und Frieden ein. Wir sehen in vielen Staaten Afrikas gute eigenständige Entwicklungen, zum Beispiel in Ghana, in Mali und in Tansania. Auf der anderen Seite bedürfen die Menschen zum Beispiel im Sudan und in Simbabwe unserer besonderen Zuwendung. In Simbabwe haben die Bischöfe in einem mutigen und eindrucksvollen Hirtenbrief auf den Verfall der Rechtsstaatlichkeit und somit auch der sozialen Ordnung hingewiesen. Die Europäische Union hat sich mit einem eindringlichen Aufruf an die Führung von Simbabwe gewandt und die Bundeskanzlerin Merkel hat klargestellt, die Politik von Präsident Mugabe ist nicht akzeptabel. Für die Entwicklungen in Afrika war und ist Europa mitverantwortlich. Deutschland und Papst Benedikt XVI. Stellen sich dieser Verantwortung und sehen Afrika als Partner und nicht als Almosenempfänger. Für mich persönlich, der ich als Student und Diplomat in Afrika sein durfte, hat dieser Kontinent neben seiner großen Weite und bisweilen überwältigender Natur, die uns immer wieder die Schöpfung nahe bringt, eine besondere Anziehungskraft. Der afrikanische Mensch. In den einfachsten Verhältnissen strahlt er voller Fröhlichkeit, Zuversicht, gelassener Würde und einem unerschütterlichen, kraftvollen Glauben an unseren Schöpfer.
Afrika ist Partner, nicht Almosenempfänger, sagt der deutsche Botschafter am Heiligen Stuhl. Europa hat Verantwortung für Afrika, betonen unisono G8-Präsidentin Angela Merkel und Papst Benedikt XVI. Afrika braucht das rechte Maß an Aufmerksamkeit, sagte uns der Comboni-Missionar und Chefredakteur des Afrika-Magazins Nigritia, Pater Carmine Curci. Denn das panafrikanische Parlament könne sich nicht durchsetzen, habe mit wirtschaftlichen wie ideologischen Schwierigkeiten zu kämpfen und auch die sogenannte Neue Partnerschaft für Afrikas Entwicklung, also die NEPAD, zeige mehr als 5 Jahre nach der Gründung noch keine Erfolge.
Ehrlich gesagt, NEPAD hat die Erwartungen der Afrikaner enttäuscht. Sie sollte einen Weg für die Entwicklung aufzeigen, aber in Wirklichkeit hat sie eine neoliberalistische Wirtschaftsideologie vorangetrieben. Dabei hat sie die kulturellen Aspekte und die Lebenswirklichkeit der Menschen außer Acht gelassen. Was den Rat für Frieden und Sicherheit der Afrikanischen Union angeht, die ungelöste Darfur-Frage zeigt, wie schwach diese Einrichtung ist.
Die internationale Gemeinschaft müsse dagegen vor allem die Zivilgesellschaft unterstützen, so Curci.
Die neuen politischen Führer Afrikas kommen immer öfter aus der Zivilgesellschaft selbst. Sie haben also mit der breiten Bevölkerung direkten Kontakt. Ein anderer Hoffnungsschimmer für Afrika sind die Frauen. Sie sind dabei, eine wichtige Rolle im politischen wie auch wirtschaftlichen Bereich zu erobern. Drittens die Presse. Sie ist im Aufwind und wird immer unabhängiger.
Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Luis Moreno Ocampo, hat Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen in der Zentralafrikanischen Republik angekündigt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Vergewaltigungen in den Jahren 2002 und 2003, erklärte er vergangene Woche in Den Haag. Innerhalb von 5 Monaten seien mindestens 600 Menschen vergewaltigt worden. Die Vorfälle ereigneten sich während eines Konflikts zwischen dem damaligen Präsidenten Ange-Félix Bataissé und Rebellen nach einem gescheiterten Putschversuch des heutigen Präsidenten François Bozizé im Oktober 2002. Unsere Kollegen von der französischen Redaktion haben bei Bernadette Sayo Nzale nachgefragt. Sie ist Opfer der Gewalttaten und Präsidentin einer Organisation, die sich für die Opfer einsetzt. Die Beschreibung der Gewalttaten ist schrecklich.
Die Männer gingen von Haus zu Haus, um dort die Frauen zu vergewaltigen und umzubringen. Wir haben das gesehen, wir waren dort. Und nun, nachdem alles vorbei ist, möchten wir die Wahrheit kennen. Die Gewalttaten fanden tagelang, monatelang statt. Dennoch können wir öffentlich nicht sagen, dass wir bedroht wurden. Ich habe später erfahren, dass es eine schwarze Liste gab. Darauf stand auch der Name meines Mannes, sowie Namen von anderen Personen. Sie haben meinen Mann umgebracht. In meinem Haus haben sie alles durcheinander gemacht.
Aus Sicherheitsgründen musste Bernadette Sayo Nzale ihr Heimatland verlassen. Die Zentralafrikanische Republik grenzt an den Tschad, den Sudan, die Demokratische Republik Kongo, die Republik Kongo und Kamerun.
Nachdem alles vorbei war, konnten wir dennoch nicht viel für die Opfer machen. Wir haben aber die Opfer mit medizinisch, psychologischer sowie juristischer Hilfe unterstützt. Damit haben wir allen bewiesen, dass es sich lohnt, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Aber wissen Sie, es gab sehr viel Druck und somit fand unser Projekt ein Ende. Wir wissen aber nicht, wer dafür verantwortlich ist. Ich weiß nur, dass die meisten der Opfer Analphabeten sind.
Dennoch versucht Bernadette Sayo Nzale mit positiven Erwartungen in die Zukunft zu blicken.
Heute bin ich eine erniedrigte Frau, die stigmatisiert ist. Aber was soll ich machen? Nicht an die Gerechtigkeit glauben? Daher ist das Ziel unserer Organisation, die Menschen in Zentralafrika zu informieren und zu mobilisieren. Der Glaube ist das Erste, was mir geholfen hat und mir heute noch weiter hilft. Wir müssen den Glauben haben. Ohne Glauben kann man nicht weitermachen.
Die Kinder im Irak haben es schwer. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF ist in großer Sorge um sie. Die Lebensbedingungen hätten sich dramatisch verschlechtert, das erklärte UNICEF. Jedes 5. Kind sei unterernährt. Aus Angst vor der anhaltenden Gewalt hätten mittlerweile 4 Millionen Iraker ihre Heimat verlassen. Die Pressesprecherin von UNICEF Deutschland, Helga Kuhn, erläutert uns die Situation der Kinder auf der Flucht.
Es sind halt sehr viele Kinder, die auf der Flucht sind, 2 Millionen. Davon haben 750.000 Menschen in Jordanien Zuflucht gesucht. Andere haben in Syrien Zuflucht gesucht, aber sehr viele sind Binnenflüchtlinge. Und es ist einfach so, dass die Kapazitäten in den Regionen nicht vorhanden sind, um diese Menschen aufzunehmen.
Das Kinderhilfswerk befürchtet außerdem für die kommenden Sommermonate Choleraausbrüche aufgrund der weitgehend zerstörten Wasser- und Abwassersysteme. In den vergangenen Wochen seien bereits erste Verdachtsfälle gemeldet worden.
Der Mangel an frischem Wasser ist im ganzen Irak ein sehr großes Problem. Also nur schätzungsweise 30% der Kinder dort haben Zugang zu sauberem, sicherem Trinkwasser.
Es ist viel zu tun für die Zukunft, sagt Helga Kuhn, Pressesprecherin von UNICEF Deutschland.
Diese Kinder brauchen psychosoziale Betreuung, die man natürlich nur sehr schwierig gewährleisten kann. Aber zumindest dort, wo die Flüchtlinge in sicheren Lagern über die Grenzen hinweg Zuflucht gesucht haben, kann man diese Betreuung ihnen geben. Ganz wichtig, dass die Kinder auch in dieser Fluchtsituation so schnell wie möglich wieder in die Schule gehen, damit sie einen geregelten Alltag bekommen. Genau das versucht UNICEF in diesen Lagern einzurichten.
Das internationale Hilfswerk Kinderhilfe Bethlehem will verstärkt in Österreich um Unterstützung für sein Anliegen werben. Das Hilfswerk hat derzeit Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland und in Italien. Einzelspender und Initiativen aus Österreich haben die Kinderhilfe Bethlehem seit vielen Jahren unterstützt, berichtete der Sprecher des Hilfswerks Burkhard Redeski. Man erlebe großes Interesse und Engagement aus Österreich für die Menschen in Bethlehem. Jetzt soll ein eigener Verein gegründet werden, wie Redeski bei einer Vorstellung der Kinderhilfe in Wien bekannt gab.
Wir möchten uns ein institutionelles Gesicht geben. Wir möchten in Österreich präsent sein. Da hat uns die Erfahrung in Italien gezeigt, um präsent zu sein, braucht es zwei Dinge. Einmal braucht es eine Anlaufstelle und es braucht Menschen, die eine Grundstruktur mittragen.
Die Kinderhilfe Bethlehem finanziert vor allem den Betrieb des Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Es ist das einzige Kleinkinderspital in den Palästinensergebieten. Pro Jahr gibt es mehr als 4.000 stationäre und 30.000 ambulante Behandlungen. Gegründet wurde das Caritas Baby Hospital in Bethlehem 1952 vom Schweizer Priester Ernst Schniedrich.
Ein Schweizer Pater, Vater Schniedrich, ist im Auftrag des Deutschen Caritasverbandes nach Bethlehem gereist, um sich dort die Situation in den Flüchtlingslagern anzuschauen. Er hat dann da eine Situation vorgefunden, die ihn schockiert hat. Und man muss sich es wirklich so vorstellen, dass Pater Schniedrich nach einer Begebenheit auf dem Weg zur Christmette, wo er gesehen hat, wie ein Vater sein Kind im Morast begrub, dann gesagt hat, das kann nicht sein, dass wir Weihnachten feiern und Kinder hier sterben, weil sie keine Hilfe bekommen. Er hat ein Haus gemietet, Betten reingestellt und dieses Schild Caritas Baby Hospital an die Tür geklebt.
Heute gibt es allein im unmittelbaren Einzugsgebiet von Bethlehem und Hebron, so Redeski, 105.000 Kinder unter 4 Jahren. Hauptsächliche Erkrankungen seien Erkältungen und Durchfall, bedingt durch die schlechte soziale Situation in den Palästinensergebieten. Rosenblätter regneten am Pfingstsonntag durch die Kuppel des Pantheons als Symbol für die Feuerzungen des Heiligen Geistes. Pfingsten in Rom, Silke Schmidt war mit dabei.
Oh mein Gott!
Der Heilige Geist begeistert. Der Rosenregen ist ein kleines Pfingstwunder in Rom. Mehr als 12.000 rote Rosenblätter segeln durch die 9 Meter große Öffnung, das Auge des Pantheons. Die Menschen blicken verzückt nach oben, strecken ihre Arme aus, um den Heiligen Geist in die Tasche zu stecken und als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Eine Taube flattert über die Köpfe der Gläubigen hinweg. Das ist kein Zufall. Seit dem 6. Jahrhundert gilt die Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Die Leute staunen.
Ich fand auch ganz zauberhaft.
Ja, ist ein gigantisches Gefühl.
Ja, sehr, jedes Jahr wieder.
Wo jetzt kleine Kinder am Boden krabbeln, Mützen voller Rosen, was extrem schön ausschaut.
Wir sind gerade rechtzeitig gekommen noch, wo dann die Rosen runtergefallen sind. Einfach super.
Ein schöner Brauch.
Aber auch hier gilt, wer zu spät kommt.
Wir haben den Heiligen Geist verpasst.
Ja, man kann ihn noch erahnen, so ein bisschen. Aber leider haben wir ihn nicht mitbekommen. Das war sehr schön.
Auch im nächsten Jahr wird es wieder rote Rosen regnen. Dafür hat der Initiator und verantwortliche Priester des Pantheons, Don Antonio Tedesco, gesorgt. Aus seinem Heimatort Gifoni kommen in jedem Jahr Tausende von Rosen. Darum kümmert sich der Bürgermeister. Denn, so Don Antonio Tedesco,
Begeisterung kommt vom Geist. Und der richtige Geist ist spürbar.
Weitere Nachrichten über die Weltkirche hören und lesen Sie auf unserer Homepage unter der Adresse www.radiovatikan.de. Ihr Mario Galgano wünscht Ihnen eine schöne und gesegnete Woche. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.